Das Hauptthema dieser Woche soll ja sein, die Größe und die Einzigartigkeit der Person unseres Herrn. Wir haben dieses Thema etwas untergliedert, nachdem wir uns zunächst mit dem Herrn beschäftigt haben als Sohn Davids, gestern als Sohn des Menschen, wollen wir heute Abend versuchen, uns etwas mit der einzigartigen Herrlichkeit des Herrn zu beschäftigen, und das ist seine Stellung als Sohn Gottes. Ich denke, wir werden wohl alle das innerlich empfinden, dass es sehr, sehr schwer ist, das überhaupt in Worte zu kleiden, was diese Gottheit unseres Herrn betrifft. Wir sind in dieser Frage, wie letztlich in allen Fragen, auf göttliche Offenbarung angewiesen. Und ich möchte dazu einen bekannten Abschnitt lesen, den wir wahrscheinlich alle kennen, und zwar aus dem Evangelium nach Johannes. Wir lesen aus diesem Kapitel die ersten 18 Verse, die man eigentlich auch als die Überschrift dieses ganzen Evangeliums bezeichnen kann. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles war durch dasselbe und ohne dasselbe, war doch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, auf das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern auf das er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, welches in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt, und die Welt war durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seinige, und die Seinige nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommende ist vor mir, denn er war vor mir. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Soweit zunächst Gottes Wort. Wir leben am Anfang des Neuen Testamentes, finden wir ja bekanntlich 4 Evangelien. Und wir dürfen wohl mit Bestimmtheit sagen, dass die 4 Schreiber dieser Evangelien mit größter Sorgfalt diesen Bericht über das Leben und das Wirken des Herrn Jesus zusammengetragen und zusammengestellt haben. Wir sind sogar davon überzeugt, dass sie das nicht nur in einer großen Gewissenhaftigkeit getan haben, sondern dass sie das auch unter der Leitung oder besser noch inspiriert durch den Heiligen Geist getan haben. Denn jeder dieser 4 Evangelisten, sowohl nach Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes, wurden durch den Heiligen Geist dahingehend geleitet, uns ein ganz bestimmtes, wunderbares, einzigartiges Bild von der Größe, der Herrlichkeit, ja von der Einzigartigkeit der Person des Herrn Jesus zu zeigen. Dabei lässt es sich sehr leicht erkennen, dass wohl jeder dieser vier Schreiber auch bemüht war, so eine andere Seite dieser Größe und Herrlichkeit des Herrn zu zeichnen. Oft ist es gar nicht so schwer, anhand des Berichtes zu erkennen, welche Ziele oder welche Absichten der einzelne Schreiber dabei verfolgt hat. Wenn wir zum Beispiel aufmerksam einmal das Evangelium nach Matthäus lesen, dann merken wir schon sehr bald, dass es gerade Matthäus darum ging, zunächst einmal seinen Zeitgenossen und Volksgenossen, den Juden, besonders deutlich zu machen, dass sie den Herrn Jesus, den sie so abgelehnt hatten, der in ihren Augen weiter nichts war als der Zimmermannssohn, dass das der verheißene Messias war, von dem die Propheten im Alten Testament immer wieder geredet hatten. Die Beweisführung im Matthäus-Evangelium ist sehr bedeutungsvoll, denn immer wieder wiederholt gerade dieser Schreiber, dass das alles schon durch die Propheten vorhergesagt worden ist. So wird uns bei Matthäus diese Einzigartigkeit der messianischen Stellung des Herrn bezeugt. Man könnte auch sagen, hier wird uns der König vorgestellt, der gekommen war, um aufgenommen zu werden als König seines Volkes. Nun, in den anderen Evangelien finden wir andere Seiten des Herrn Jesus. Im Markus-Evangelium tritt mehr der wahre, vollkommene Knecht vor unsere Blicke, so wie wir ihn schon im Propheten Jesaja finden. Lukas ist bemüht, uns diese menschliche Seite des Herrn zu zeigen, denn es gibt kein Evangelium, wo das so besonders deutlich vorgestellt wird, wie gerade bei diesem Evangelisten. Zweifellos nimmt das Evangelium nach Johannes aber einen ganz besonderen Platz ein. Und wenn wir fragen, was hat Johannes veranlasst, dieses Evangelium überhaupt zu schreiben, und zwar so zu schreiben, wie wir es heute in Händen haben, dann brauchen wir eigentlich gar nicht lange zu raten, warum und weshalb. Denn die Antwort finden wir am Ende dieses Evangeliums, und zwar in Kapitel 20, Vers 31 oder von 30 ab. Da sagt oder schreibt Johannes, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, auf dass ihr glaubet, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, auf dass ihr glaubend Leben habet in seinem Namen. Also mit wenigen Worten gesagt, Johannes sagt hier an dieser Stelle, ich habe diesen Bericht niedergeschrieben und zweifellos geleitet durch den Heiligen Geist, um uns den Herrn zu zeigen als dieser ewige Sohn Gottes. In seiner Einzigartigkeit und Herrlichkeit, und von daher darf man mit Recht sagen, hier wird uns etwas deutlich von dieser göttlichen Herrlichkeit des Herrn Jesus. Aber gleichzeitig sagt Johannes in dem verlesenen Vers noch ein zweites. Und diese zwei Aussagen, die wir eben gelesen haben, sind untrennbar. Und deshalb möchte ich das besonders betonen und unterstreichen. Johannes sagt, ich habe das geschrieben, damit ihr wisst, damit ihr überzeugt seid, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber dann fügt er hinzu, und dass ihr das auch wisset, dass ihr glaubend in ihm ewiges Leben habt. Und meine Lieben, diese beiden Aussagen, ich sage noch einmal, sind untrennbar miteinander verbunden. Und es ist unmöglich, das eine anzuerkennen und das andere zu leugnen. Es ist unmöglich, zu leugnen, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist und zu behaupten, man hätte ewiges Leben. Das ist undenkbar. Das ist unlogisch. Merken wir, entweder stimmt das eine und das andere, oder es stimmt beides nicht. Entweder ist das, was Gottes Wort uns über die Person des Herrn Jesus sagt, Wahrheit, oder es ist alles gelogen. Man kann nicht die Gottheit des Herrn Jesus leugnen und gleichzeitig von Heilsgewissheit und Errettung reden. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Denn wenn der Herr Jesus, wie uns Gottes Wort das immer wieder bezeugt, nicht der Sohn Gottes gewesen ist, dann gibt es auch keine Errettung. Dann war er, meine Lieben, um es einmal ganz krass zu sagen, ein Verführer, ein Lügner. Aber ich denke, davon sind wir doch wohl alle, die wir hier anwesend sind, überzeugt, der Herr Jesus war kein Lügner. Und das Zeugnis des Heiligen Geistes ist wahr. Und wenn wir uns damit etwas beschäftigen, dann merken wir, dass wir tatsächlich hier vor der größten Offenbarung stehen, die es überhaupt, nicht nur in der Weltgeschichte, überhaupt in der göttlichen Geschichte gegeben hat. Wir übersehen das oft, weil wir die Dinge allzu oft menschlich sehen. Meine Lieben, die Menschwerdung des Sohnes Gottes ist nicht nur die größte göttliche Offenbarung für diese Welt. Sie ist die größte Offenbarung auch für die Himmelswelt. Denn auf diese Weise hat Gott seine unfassbare Liebe und Gnade in einer einzigartigen Weise geoffenbart, die sich nie mehr in der göttlichen Geschichte wiederholen wird. Von daher ist sie einzigartig. Nicht nur von unserer Seite bewundert und von uns in Anspruch genommen, bewundert letztlich auch von der gesamten Himmelswelt. Darum sagt auch Paulus, wenn er von diesem Reichtum der göttlichen Gnade redet, dass es zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade ist. Und wir sind letztlich als Erlöste Gegenstände dieser unfassbaren Gnade, dieser Liebe Gottes. Nun, Johannes geht es weniger darum, uns mit dem Reichtum seiner Gnade vertraut zu machen, im Blick auf das, was uns alles geschenkt wird, durch das gewaltige, wunderbare Erlösungswerk des Herrn Jesus. Sondern Johannes geht es vielmehr darum, uns einen kleinen, bescheidenen Einblick zu geben in das Geheimnis der Gottheit. So finden wir zum Beispiel bei Johannes kaum Hinweise auf Sündenvergebung. Ich glaube, es wird nur einmal von Sündenvergebung im Evangelium nach Johannes geredet. Aber dafür wird etwas anderes gezeigt, und zwar das wunderbare, einzigartige Verhältnis, das in der Gottheit besteht. Das Verhältnis des Vaters zum Sohne und umgekehrt. Über dieses Verhältnis der Gottheit wüssten wir nichts, wenn der Sohn es nicht in solch wunderbarer Weise geoffenbart hätte. Paulus nennt das später einmal das anerkannt große Geheimnis. Gott ist geoffenbart worden im Fleische. Gott ist sichtbar geworden in der Person seines Sohnes, in der Person des Herrn Jesus. Und er konnte mit Recht sagen, wer mich gesehen hat, der hat nicht nur Gott gesehen, obwohl das auch stimmt, der hat den Vater gesehen. Merken wir hier, bei Johannes wird nicht nur von Gott geredet. Hier wird auch von dem Vater geredet. Hier werden wir gleichsam hineingeführt in dieses einzigartige Verhältnis der Liebesbeziehung, die zwischen dem ewigen Gott und Vater und seinem Sohne besteht. Das ist mit ein Hauptanliegen des Apostels Johannes. Denn niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Und dann heißt es, wem es der Sohn offenbart. Aber niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und wenn wir einmal nachlesen, dann fehlt der Nachsatz. Und wem es der Vater offenbart. Der Sohn ist ein einzigartiges Geheimnis, das wir nur mit größter Bewunderung betrachten dürfen. Wir merken schon beim Lesen dieses Abschnitts, dass wir hier vor ganz gewaltigen Aussagen stehen, wo wir empfinden und merken, dass sie über unser menschliches Erkennen, unser menschliches Verstehen hinausgehen. Denn wir sind ja alle irdische, zeitlich gebundene und in unserem Verständnis begrenzte Menschen. Aber der Geist Gottes beginnt damit, dass er uns hier gleich am Anfang dieses Evangeliums einfach an die Unendlichkeit, an die Zeitlosigkeit des Herrn Jesus erinnert. Wenn wir das erste Kapitel aufmerksam lesen, dann finden wir allein in diesem Kapitel über 12 Namen, die alle auf den Herrn Jesus angewendet werden. Ich sagte in diesen Tagen schon, es gibt einfach kein Name, der in der Lage wäre, die Größe und die Einzigartigkeit des Sohnes so zum Ausdruck zu bringen. Von daher finden wir viele Namen. Und in jedem Namen kommt eine bestimmte Seite oder ein Wesenszug dieser Herrlichkeit und Größe zum Ausdruck. So beginnt hier Johannes, geleitet durch den Heiligen Geist, mit einem Namen, der eigentlich für unsere Begriffe etwas ungewöhnlich ist. Und zwar heißt er am Anfang dieses Evangelium das Wort. Es heißt nicht ein Wort, sondern das Wort. Genauso wie wir gestern hörten, sagt der Geist Gottes nie, dass er eines Sohnes Menschen ist. Das sind wir alle. Oder wenigstens alle männlichen Geschlechts. Er ist der Sohn des Menschen. Und hier heißt es nicht, er ist ein Wort. Er ist das Wort. Und damit drängt sich die Frage auf, was verstehen wir unter dem Begriff das Wort? Meine Lieben, ich möchte versuchen, das einmal etwas verständlich zu machen. Wörtlich steht ja hier im Griechischen das Wort Logos. Er ist der Logos. Er ist das Wort. Aber was ist ein Wort? Meine Lieben, wir gebrauchen viele Worte, aber vielleicht fragen wir uns einmal selbst, was ist überhaupt ein Wort? Vielleicht ein kleiner Unterschied, der hier an dieser Stelle nicht in anderen Evangelien deutlich wird, wenn Johannes zum Beispiel gefragt wird, bist du der Christus? Nein, sagt er, das bin ich nicht. Ja, wer bist du denn? Dann sagt er nicht ein Wort, eine Stimme. Ich bin nur eine Stimme. Ich verkündige nur. Er ist das Wort. Aber was ist ein Wort? Meine Lieben, wenn wir es einmal rein menschlich deuten wollen, ein Wort ist ein Ausdruck. Und wir sind sehr dankbar, dass Gott uns diese Möglichkeit und diese Fähigkeit gegeben hat, dass wir unsere Empfindungen, dass wir die verborgenen Regungen unserer Gedanken, Gefühle und Empfinden durch ein Wort zum Ausdruck bringen können. Ein Tier kann das nicht. Meine Lieben, wie viel Anstrengungen macht zum Beispiel ein Hund, um gewisse Empfindungen zum Ausdruck zu bringen? Wir können das in Worten. Wir können unsere Dankbarkeit in Worte kleiden. Wir können die Liebe, die wir zu dem anderen haben, in Worten zum Ausdruck bringen. Ich denke, dieser Gedanke liegt zweifellos auch hier, diesem Namen zugrunde. Denn hier will der Geist Gottes sagen, der Herr Jesus ist gleichsam der Ausdruck Gottes. Gott hat sich im Sohne gleichsam geoffenbart. Nicht nur in der Zeit, sondern auch schon vor der Zeit. In der Ewigkeit. Gottes Wort sagt das ganz klar. Denn durch Glauben verstehen wir, dass die Welten nicht von selbst geworden sind, sondern durch Gottes Wort. Und wer ist das Wort? Der Sohn. Also ist der Herr Jesus der Schöpfer aller Dinge. Und das bezeugt auch Johannes. Denn alles ward durch das Wort, und es ist auch nicht eines, was nicht durch das Wort geworden wäre. In dem Wort liegt also zweifellos dieser Gedanke, hier ist gleichsam der, durch den Gott sich ausgedrückt hat und durch den Gott wirksam wird. Man kann von daher sagen, das Wort ist gleichsam die schaffende und die erhaltende Kraft Gottes. Nicht nur als Begriff, sondern verkörpert in einer Person. So sagt es auch Paulus, wenn er uns diese Einzigart des Herrn vorstellt, im Kolosserbrief. Er ist der Erstgeborene, sagt er, aller Schöpfung. Denn durch ihn und für ihn und zu ihm hin sind letztlich alle Dinge geschaffen. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Das ist die schaffende, die tragende und die erhaltende Macht Gottes. Das alles verkörpert in der Person des Herrn Jesus, der hier als das Wort bezeichnet wird. Aber ich denke, dass wir in diesem Begriff das Wort auch diese gewaltige Offenbarung sehen, die sichtbar geworden ist. Und das wird uns in Vers 14 gesagt. Und das Wort ward Fleisch. Und dieses Wort wohnte oder zeltete unter uns. Und Johannes kann dann später sagen, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Einzigartig. Aber in diesen ersten drei Versen werden vier bedeutungsvolle Aussagen gemacht. Und darauf sollten wir einmal achten. Es ist das Wort. Und als erstes wird von ihm gesagt, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und alle Dinge sind durch dasselbe geworden. Damit werden vier Aussagen gemacht, über die es sich schon lohnt, einmal nachzudenken. In der ersten Aussage, im Anfang war das Wort, wird uns die Zeitlosigkeit des Herrn vorgestellt in seiner ewigen Bedeutung. Meine Lieben, diese Wahrheit ist von besonderer Wichtigkeit. Denn wir wissen, dass gerade damals schon immer wieder Zweifel geäußert wurden an der Gottheit des Herrn Jesus. Wir wissen, dass es auch heute viele Richtungen und Benennungen gibt, die tatsächlich diese Ansichten vertreten, dass der Herr Jesus nicht von Ewigkeit her Gott, Gottes Sohn war, sondern durch seine Menschwerdung in diese göttliche Stellung erhoben wurde, aufgrund seiner einzigartigen Leistung. Eine weit verbreitete Meinung, die wir auch heute hier und da finden können. Aber die Bibel sagt genau das Gegenteil. Er war. Er ist nicht Gott geworden. Es heißt hier, im Anfang war das Wort. Und damit werden wir an eine Aussage erinnert, die wir hier bei Johannes finden. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auf einen feinen Unterschied hinweisen, der aber überaus beachtenswert ist. Wir sollten einmal den ersten Brief aufschlagen, den Johannes damals geschrieben hat. Und wir merken, dass Johannes auch in seinem ersten Brief, in den ersten Satz, das Wort Anfang setzt. Auch da heißt es, was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut haben. Aber wenn wir aufmerksam lesen und Acht geben, dann merken wir, dass hier ein kleines Wort vor dem Wort Anfang anders ist. Im Evangelium nach Johannes steht, im Anfang war das Wort. Und in seinem ersten Brief steht, was von Anfang war. Und da merken wir schon einen Unterschied. Wir haben also hier zwei Zeugnisse des Apostels, wobei wir mit Bestimmtheit sagen dürfen, dass Johannes uns in seinem Evangelium die ewige Gottheit des Herrn Jesus zeigt. Mensch hatte er einen Anfang. Darum sagt auch der Apostel Johannes in seinem Brief in Kapitel 2, Vers 13, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Und am Anfang seines Briefes sagt er, was wir gehört, was wir gesehen, was wir mit unseren Händen betastet haben. Meine Lieben, was war das? Das war der Mensch gewordene Gottessohn. Nur den konnten sie betasten. Nur den konnten sie sehen. Den ewigen Gott konnten sie nicht sehen. Denn Gott bewohnt ein unzugängliches Licht, wohin kein Mensch kommen kann. Merken wir, erst durch die Offenbarung wurde das ewige Wort, die schaffende, erhaltende Kraft Gottes in der Person des Sohnes, sichtbar. Darum sagt Johannes, er hat keinen Anfang. Er war im Anfang. Aber was war am Anfang? Meine Lieben, wir kennen alle den Anfang unserer Bibel. Ich setze das voraus. Und wir wissen, wie die Bibel beginnt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und als Gott Himmel und Erde schuf, war der Herr Jesus da. Wir wissen nicht, wann das war. Wir wollen uns auch hier nicht auf bestimmte Zahlen festlegen. Aber meine Lieben, es ist an sich gleichgültig, wo wir jetzt das Wort Anfang setzen. Der Jesus war da. Wenn wir jetzt einmal sagen, der Anfang wäre vor Millionen Jahren gewesen, nur eine Zahl, dann war der Herr Jesus da. Wenn wir diesen Anfang noch weiter zurückdatieren und sagen, das waren Milliarden Jahre, der Jesus war da. Das Wort war da. Wenn wir das noch weiter zurücksetzen und reden von Billionen Jahren, das Wort war da. Er hat keinen Anfang. Er ist der ewige Gott. Und ich denke, das ist die wunderbare Einzigartigkeit, die gerade hier der Geist Gottes vor Augen stellen will. Er war von Ewigkeit. Meine Lieben, das können wir nicht begreifen. Weil wir schon bei dem Begriff Ewigkeit einfach nicht mitkommen. Was verstehen wir unter Ewigkeit? Man hat versucht, mit allen möglichen Bildern das deutlich zu machen, aber wir wissen, dass alle menschlichen Bilder nicht in der Lage sind, uns das wirklich letztlich klar und verständlich zu machen. Wir glauben es. Er ist von Ewigkeit her. Seine Ausgänge sind von der Urzeit her, von der Ewigkeit. Und wenn wir an jene bekannte Stelle uns erinnern, die wir in diesen Tagen schon einmal zitiert haben, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 9, wo uns dieser Herr vorgestellt wird, ein Kind ist uns geboren, dann werden uns auch da verschiedene Namen genannt. Und unter anderem auch der Name Vater der Ewigkeit. Das ist ein Name des Herrn Jesus. Und in jedem Namen des Herrn kommt auch eine besondere Seite seiner Größe und seiner Herrlichkeit zum Ausdruck. Er war von Ewigkeit her. Und das Wort, der Herr Jesus, war bei Gott. Und damit wird ganz klar unterschieden, dass er eine Person bei Gott war. Und damit haben wir hier, und nicht nur hier, einen ganz klaren Beweis, für das, was wir auch heute immer wieder hören, dass es in Frage gestellt wird. Die Dreieinheit Gottes. Ein Geheimnis. Gott ist eins. Und doch wissen wir nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift, dass Gott aus drei Personen besteht. Nicht aus drei Wesenszüge oder drei Charakterzüge. Weil eben der Sohn Gottes ist kein Charakterzug Gottes. Das ist eine Person. Und ebenso ist es mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist kein Wesenszug Gottes. Das ist eine Person. So sagt es Gottes Wort. Diese Wahrheit ist natürlich erst im Neuen Testament völlig geoffenbart worden. Aber Hinweise auf die Dreieinheit Gottes finden wir auch schon im Alten Testament. Meine Lieben, wir finden es sogar schon in den ersten Sätzen der Bibel überhaupt, wo der Geist Gottes uns mitteilt, dass Gott in der Mehrzahl genannt wird. Wir wollen Menschen machen. Da spricht nicht einer, da spricht wir. Da werden von einigen geredet. Meine Lieben, dieses Geheimnis Gott, diese Dreieinheit Gottes, die tritt erst im Neuen Testament vollkommen in Erscheinung und wird hier völlig enthüllt. Für die Juden war das zum Teil unfassbar. Hier lag eine gewisse Schwierigkeit in ihrem Denken, denn auch sie waren sehr menschlich in der Beurteilung Gottes, wie wir das ja auch oft sind. Meine Lieben, wie oft machen wir uns so menschliche Vorstellungen von Gott? Und dann sperren wir uns gegen diese Unendlichkeit und Größe Gottes. Gott hatte im Alten Testament immer wieder bezeugt, ich bin ein einiger Gott. Ihr sollt keine anderen fremden Götter neben mir haben. Und von daher können wir verstehen, dass bei menschlicher Beurteilung der Juden das geradezu wie ein Schock wirken musste. Wenn der Jesus sagte, ich bin der Sohn des Vaters, ich komme aus dem Himmel. Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der auch herabgestiegen ist. Der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wir wissen, dass der Jesus noch andere Aussagen macht. Er redet nicht nur von der Dreieinheit. Er gebraucht sogar noch andere Ausdrücke. Und gerade im Evangelium nach Johannes wird uns das gezeigt. Er redet von der Gottgleichheit. Ich und der Vater sind gleich. Und wir wissen, dass das für die Juden unannehmbar war. Er macht sich Gott gleich. Er macht sich zum Gott. Das war nach ihrer Vorstellung Götzendienst, furchtbarste Sünde. Und von daher müssen wir mit Recht sagen, wenn der hohe Priester sagt, urteilt ihr, dass er die Dinge nur menschlich gesehen und beurteilt hat. Da fehlte der klare Blick. Meine Lieben, ein ganz, ganz trauriges Bild, dass der hohe Priester, der Vertreter damals Gottes, keinen Blick hatte für die Wirklichkeit Gottes. So tief war das Priestertum gesunken, dass sie kein Empfinden mehr hatten für die Wirklichkeit Gottes. Er war bei Gott. Wir müssen ganz klar unterscheiden zwischen den Personen der Gottheit. Auch das können wir nicht letztlich erklären, aber die Bibel sagt es uns. Der Sohn, der Vater, der Heilige Geist. Es gibt manche Stellen im Neuen Testament, wo wir diese drei Personen der Gottheit gleichsam sehen, wo sie sich offenbaren. Nur eine Stelle zu nennen, die wir gewiss kennen, bei der Taufe des Herrn Jesus. Der Sohn lässt sich taufen, der Vater gibt sein Zeugnis und der Heilige Geist kommt auf ihn herab. Viele andere Stellen der Heiligen Schrift bezeugen das. Aber ebenso sagt gerade Johannes, er war nicht nur bei Gott, er war Gott. Darum sagt auch der Jesus im 10. Kapitel dieses Evangeliums, ich und der Vater sind eins. Meine Lieben, wir gebrauchen oft menschliche Bilder und Beispiele, um die Größe, vor allen Dingen um bestimmte Tätigkeiten und Wirksamkeiten Gottes verständlich zu machen. Aber alle Versuche, durch menschliche Bilder und Beispiele diese Größe Gottes vorzustellen, irgendwie hinkt das. Und wir sollten da sehr vorsichtig sein. Wie oft versuchen wir zum Beispiel, den Gehorsam des Herrn Jesus bildlich darzustellen, durch den Gehorsam eines Sohnes heute dem Vater gegenüber. Mal eben an sich ein menschlicher Versuch. Aber letztlich trifft es nicht die Wirklichkeit. Denn wenn heute ein Sohn dem Vater gehorsam ist, mein Lieben, dann ist das eigentlich eine gewisse Verpflichtung. Aber bei dem Herrn Jesus waren die Verhältnisse etwas anders. Da war nicht eine untergeordnete Stelle. Darum heißt es auch im Hebräerbrief, Kapitel 5, dass er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt hat. Ein Beweis, dass es das nie gegeben hat. Mein Lieben, er war mit dem Vater eins. Aber als er Mensch wurde, da war er bereit, gehorsam zu sein. Wobei dieser Gehorsam nicht Verpflichtung war. Auch das müssen wir anders sehen. Das war Übereinstimmung. Der Wille des Vaters war auch immer der Wille des Sohnes. Das ist im menschlichen Verhältnis nicht immer gleich. Mein Lieben, das Denken und das Empfinden des Vaters ist nie immer gleich wie das des Sohnes oder umgekehrt. In der Gottheit stimmt es immer. Da stimmt alles. Auch der Wille und die Zielsetzung Gottes. Und wenn Gott den Wunsch, das Ziel hatte, einmal Menschen zu erretten, einmal Menschen zu erlösen, wenn es in seinem wunderbaren Heilsratschluss Gottes war, einmal ein Opfer zu bringen, um die Menschen zu erlösen und zu erretten, dann war das völlige Gleichübereinstimmung mit dem Sohn. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er ist nie gezwungen worden. Er tat das von oder aus sich selbst. Denken wir an Philipper 2, der sich selbst zu nichts gemacht hat. Er wurde nie dazu gezwungen. Meine Lieben, wie oft versuchen wir, das so in das menschliche Denken hineinzubringen. Aber darin liegt ja gerade die Größe der Gottheit. Völlige, absolute Übereinstimmung im Willen, in der Zielsetzung Gottes, durch welchen Willen wir geheiligt sind. Von daher dürfen wir in jedem Falle sagen, wenn es der Wille des Vaters war oder der Wille des Sohnes war, teilzuhaben an der Herrlichkeit, dann wird das auch seine Erfüllung finden. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Auch das ist Wille des Vaters. Die, die du mir gegeben hast, die werden einmal bei mir sein. Wir stehen hier vor ungeheuren Tiefen, die wir letztlich bis ins Letzte nicht völlig deuten und erklären können. Aber ich denke, es lohnt sich schon einmal darüber nachzudenken. Denn Gottes Wort ist uns ja gegeben worden als Anregung, damit wir darüber nachsinnen, damit wir etwas erkennen, etwas, sage ich, von dieser Einzigartigkeit der Größe und der Herrlichkeit Gottes. Alles ist durch dasselbe geworden und ohne dasselbe ist auch nichts eines geworden. Hier wird uns der Schöpfer vorgestellt. Das Wort ist der Schöpfer. Und das Wort ist Gott. Und das Wort ist der Sohn Gottes. Lieben, schon in den Sprüchen finden wir diese Aussage, wer ist das? Kennst du seinen Namen? Wir wissen es heute. Es ist der Herr Jesus, der sichtbar geworden ist, der in diese Welt gekommen ist, und das wird uns hier in einzigartiger Weise gezeigt. Denn das Wort ward Fleisch. Wenn hier von Fleisch geredet wird, dann bedeutet das letztlich Mensch. Das Wort ward Mensch. Aber der Geist Gottes sagt nicht nur Mensch. Er will deutlich machen, er ist genauso Mensch geworden mit Fleisch und Blut, wie wir es sind. Und das ist einfach das, was wir nie begreifen können. Dass der ewige Sohn Gottes sich so tief herabgelassen hat, Mensch zu werden, genau wie wir Mensch sind, ausgenommen die Sünde. Einen Leib hast du mir bereitet, Ohren hast du mir bereitet, womit letztlich der Gehorsam zum Ausdruck gebracht wird oder gebracht werden sollte, den es im Leben unseres Herrn als Mensch gegeben hat. So steht er gleichsam als der Sohn Gottes, der Mensch gewordene Sohn Gottes, im direkten Gegensatz zu dem ersten Menschen. Denn der erste Mensch war von der Erde. Der zweite Mensch war vom Himmel. Der erste Mensch ward eine lebendige Seele. Der zweite Mensch ein lebendig machender Geist. Lesen wir einmal 1. Korinther 15. Da stehen die Gegensätze, und gleich wie in dem ersten Menschen, in dem Adam, alle sterben, werden in dem Zweiten, in dem Christus, alle lebendig gemacht. Er ist dieser lebendig machende Geist, denn in ihm war Leben. Leben in Adam war auch Leben, aber das wurde ihm gegeben. In ihm war Leben, weil Gott Leben ist. Darum sagt auch der Jesus später in Evangelium Johannes 10, Vers 17. Ich habe Leben und ich habe Macht, mein Leben zu geben, und ich habe Macht, es zu nehmen. Niemand nimmt das von mir. Ich lasse das von mir selbst. Er hatte Leben in sich selbst. Ja, er war das Leben. Er war aber auch das Licht. Und das Licht, sagt hier Johannes, scheint in die Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erkannt. Meine Lieben, wenn Johannes von diesem Licht redet, das in die Finsternis hineinscheint, dann dürfen wir nicht nur an den Herrn Jesus denken in seiner Person. Dann dürfen wir auch an das Zeugnis des Herrn Jesus denken. Denn es ist sehr bezeichnend, dass wir in der Bibel dreimal von einer Offenbarung des Wortes lesen. Und zwar einmal das sichtbar gewordene Wort in der Schöpfung. Gott sprach und es ward. Und der Apostel Paulus sagt dazu im Römerbrief Kapitel 1, seine Göttlichkeit und seine ewige Kraft wird in dem Gemachten geschaut. Und was gemacht ist, ist durch das Wort. So ist die Schöpfung gleichsam das sichtbare Wort und das Zeugnis der Propheten, das Gesprochene und das geschriebene Wort. Unüberhörbar. Durch die Geschichte hindurch hat Gott geredet durch die Propheten. Aber Höhepunkt aller Wirksamkeiten und Offenbarungen Gottes ist dann das verkörperte Wort. So sagt es auch der Schreiber des Hebräerbriefes. Nachdem Gott vielfach und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er am Ende der Tage zu uns geredet im Sohn. So haben wir gewaltige Offenbarungsbereiche Gottes. Einmal in dem sichtbaren Wort, unübersehbar, in dem gesprochenen und geschriebenen Wort, heute zusammengefasst in der Bibel, unüberhörbar. Und als drittes Höhepunkt aller Offenbarung, das verkörperte Wort. Und da dürfen wir sagen, unübertrefflich in seiner Bedeutung, in seiner Größe und in seiner Herrlichkeit und Erhabenheit.